Ganz vorne dran ist Identitätsverwirrung. Das heißt, wir sollen nicht mehr wissen, wer wir sind. Und mit der Identitätsverwirrung kommt die Geschlechterverwirrung. Wir sollen nicht mehr klar wissen, welchem Geschlecht wir angehören. Das heißt, die ganze Transgender-Agenda. Und wenn man sich da mal anguckt, was da in den Schulen und Kindergärten gelehrt wird an Aufklärungsunterricht, da wird einem übel dabei. Die ganze künstlich falsche Ökologiebewegung, der ganze Aktivismus in Richtung Klima, das ist auch Teil der transhumanistischen Agenda nach meinem Gefühl, weil das, was uns dort auf den Tisch gebracht wird, ist nicht, selbst nach wissenschaftlicher Maßgabe, ist nicht State of the Art, also die ganze CO2-Geschichte. Das ist einfach nicht wahr, das ist an den Haaren herbeigezogen.
Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Robin Kaiser und wir sprechen über Themen wie zum Beispiel die transhumanistische Agenda und auch ja, die menschliche Uridee beziehungsweise die Rückkehr zur menschlichen Uridee. Robin ist Psychologe, Autor und ja, sieht sich auch als Inspirationsgeber und Brückenbauer zwischen den Welten. Ja, was es da genau auf sich hat, kannst du ja vielleicht gleich noch ein bisschen genauer erklären. Auch vielleicht, was so deine Schwerpunkte sind und dein Werdegang, bevor wir dann gleich in die Thematik ja, tief einsteigen.
Ja, danke dir. Also ich habe mir einfach früh schon ganz große Fragen gestellt und habe schon früh gemerkt, irgendwas in dieser Welt stimmt nicht so ganz. Irgendwo ist doch etwas, wo man uns etwas erzählt, was jetzt nicht so ganz die Wahrheit ist. Das habe ich schon sehr früh mitbekommen in der Schule, später dann in der Universität. Und da habe ich mich einfach auf die Suche begeben und bin immer mehr aus mir heraus auf Themen gestoßen, wo ich gemerkt habe, hey, hier läuft auf der Welt etwas fundamental falsch. Das heißt, hier sind Grundkonzepte, Grundmodelle über das Menschsein, die wirklich nichts Menschliches mehr in sich tragen. Dann habe ich mich natürlich gefragt, woher kommen die? Wie kann es ein Menschenbild auf dieser Welt geben, selbst in der Psychologie? Manche psychologischen Schulen haben ein Menschenbild, wo der Mensch zu einer Zahl mutiert. Das hat man auch in der Medizin zum Teil. Und das ist etwas, wo ich mich einfach gefragt habe, woher kommt unser Menschenbild, unser Weltbild, woher wird es geprägt? Was für Ideologien spielen damit rein? Und am deutlichsten sieht man diese Perversionen des Menschenbild und des gegenwärtigen Zeitgeists in das, was wir als Transhumanismus bezeichnen.
Okay, und da wollen wir jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Was bedeutet überhaupt Transhumanismus oder was ist die transhumanistische Agenda? Und ja, welche Folgen hat das? In welcher Ausprägung zeigt sich das?
Also im herkömmlichen Sinne wird der Begriff da, also ist ein Sammelbegriff für die Menschen, die eigentlich anstreben, den biologischen humanen Körper immer mehr zu hybridisieren. Das heißt, immer mehr mit digital-technologischen Mitteln den Körper so zu updaten und so zu optimieren, dass irgendwann eine Mensch-Maschine daraus wird. Das heißt, wie können wir, das ist die Frage der Transhumanisten, Krankheit, Alter und Tod mithilfe von Technologie, mithilfe von Genmodifikationen wie aus dem Weg räumen? Und da sehen wir schon die Parallelen zwischen dem spirituellen Weg, wo es ja auch darum geht, Krankheit, Leiden und Tod über das Bewusstsein zu transformieren, über die Bewusstseinsentwicklung, und das probiert es halt über den technologischen Weg. Und das ist etwas, was nach meinem Dafürhalten viel mehr ausgeprägt ist in unserer modernen Welt, als wir es vielleicht wahrnehmen. Für mich ist ganz klar, zum Beispiel alle Naturwissenschaften, wie es universitär gelehrt wird, sind für mich nach meiner Wahrnehmung Handlanger des Transhumanismus, weil überall eine rational-logische, technisch-mechanistische Schulwissenschaft einfach gepredigt wird, wo es ganz bestimmte Grundsätze im Menschenbild gibt, wo ich das Gefühl habe, das hat nichts mehr mit den Menschen zu tun. Selbst in der Psychologie ist mir das widerfahren, habe ich das erleben dürfen, dass es dort überhaupt nicht mehr um die innerpsychische Dimension, die seelische Dimension geht, sondern dass wirklich wir immer noch bis heute in der Psychologie, in der Medizin ein technisch-mechanistisches Bild vom Menschen haben, wie als ob, wenn wir zum Mediziner gehen, als ob da jemand sein Auto in die Autowerkstatt bringt und wenn dann ein Teil nicht funktioniert, wird es halt abgeschraubt, ein neues Teil rangeschraubt. So nach diesem Bild kann man vielleicht die Unfallchirurgie machen, aber bitte nicht die Psychologie und auch nicht die ganzheitliche Medizin, die in Richtung Heilung geht. Und da sind einfach ganz, ganz viele Konflikte, wo dieses mechanistische Weltbild, was aus der digitalen Sphäre letztlich kommt, wo wir uns als eine Apparatur sehen, ne, den physischen Körper, die man möglichst auf ein hohes Funktionsniveau pushen muss, um hier in der Gesellschaft zu funktionieren. Und das hat eigentlich nichts mehr mit Menschsein zu tun. Also da bleiben die humanen Werte, das, was uns als Gefühlswesen und als soziales, empathisches, liebevolles Wesen eigentlich innewohnt, was uns ausmacht, das bleibt da komplett auf der Strecke.
Okay, heißt, es ist eigentlich, es wäre sehr löblich, wenn wir uns wieder in diese Richtung zurück zum Ursprung bewegen würden, mit all seinen Facetten, dass wir auch wieder, ja, in diese, du sagst, menschliche Uridee, in diese ursprüngliche Menschlichkeit, könnte man vielleicht auch sagen, dass wir da wieder zurück hinfinden. Aber um das überhaupt, diesen Weg gehen zu können, muss man wahrscheinlich auch erstmal wissen, oder verstehen, womit wir es zu tun haben, auf welchen Ebenen diese transhumanistische Agenda abläuft, vorangetrieben wird, wer vielleicht dahinter steckt, auf welchen Ebenen das überall ja praktiziert wird oder wir damit bespielt werden. Vielleicht kannst du da noch was in die Richtung sagen, dass wirklich, also dass die Leute verstehen, okay, auf diesen Ebenen bin ich dem ausgesetzt
Ja,
und
ist natürlich ein ganz, ganz großes Feld. Letztlich spielen alle Punkte der herrschenden Agenda, die uns auf den Tisch gelegt wird, die maßgeblich von dem digital-finanziellen Komplex vorangetrieben wird. Also wir werden ja heutzutage nicht mehr von Ländern, sondern von Firmen regiert, die große Firmenkomplexe einfach rund um die Welt mit großen Netzwerken gespannt haben und die die Kaufkraft haben, um Länder in Verschuldung zu bringen, damit diese Länder und die Politik in den Ländern auf den finanziellen Komplex angewiesen sind. Das ist vielleicht so ein bisschen der Strukturhintergrund, dass wir wissen, die eigentliche Macht liegt da, wo das Geld ist, natürlich. Und wo liegt das Geld? Bei den ganz großen Digitalkonzernen. Und die vertreten ein ganz bestimmtes Menschenbild. Und man kann sich jetzt mal vorstellen, welcher Typ Mensch fühlt sich denn von den Machtpositionen in solchen großen Digitalkonzernen angezogen? Sicherlich nicht die Herzmenschen, sondern eher so etwas, was so in Richtung, ja, pathologischer Narzissmus, Persönlichkeitsstörung, also so sehr machtbezogene Figuren, sehr soziopathische Figuren sind überall an der Spitze der Macht auf dieser Welt, weil die Spitze der Macht solche Menschen wie magnetisch anzieht, mit einem großen Ego, die sich einfach nur durchkämpfen bis an die Spitze, um ganz, ganz viel selbst, Beweihräucherung und ganz viel einfach, ne, das im Ego-System sich die ganze Zeit hochpushen. Und von diesen Menschen wird maßgeblich, die an der Spitze dieser, dieser Strukturen, dieser Firmen steht, wird maßgeblich die Agenda und die Ideologie geschrieben, die dann sich fortsetzt. Bis zuletzt in unsere Schulen, bis zuletzt in unsere Kindergärten, wo etwas vermittelt wird heutzutage, was vor 30 Jahren unmöglich gewesen wäre. Wenn man sich heute anguckt, wie zum Beispiel ja, sowas wie Psychoedukation in Richtung Sexualkunde in den Schulen heute abläuft, was die da mitbekommen und was normalerweise, ne, also was Kinder heutzutage in einem frühen Alter über das Internet, über die digitale Sphäre, womit die in Kontakt kommen, was das für ein Menschenbild vermittelt, das ist wirklich, muss ich sagen, gezielte, ganz bewusste psychologische Indoktrination und psychologische Kriegsführung, weil diejenigen, die dieses Herrschaftssystem aufgezogen haben auf dieser Welt und diese Machtstrukturen aufgezogen haben, die kennen sich in einem Bereich richtig gut aus. Und das ist die Psyche des Menschen. Und sie wissen, dieses Wissen so einzusetzen, dass sie eben ihre Machtposition behalten können. Und in vielen Bereichen, wenn man jetzt mal durch Schule oder Kindergärten durchgeht, durch Universitäten, wo vielleicht sowas in Ansätzen sichtbar ist, ist es noch nicht so deutlich, was für ein Menschenbild hintersteckt. Aber wenn man sich die Spitze des Ganzen anguckt und wenn man sich transhumanistisches Gedankengut anguckt, wenn man die Sachen von Ray Kurzweil, ist einer der bekanntesten Transhumanisten, wenn man mal hört, was der so von sich gibt, was so seine Vision ist, wo es mit der Menschheit hingehen soll. Und wenn man sich jetzt diese Vision genauer anguckt und wenn man sich jetzt anguckt, wie agieren diese großen Firmen, wie agieren die untergeordneten Strukturen, die Länder, die Politik, und dann sieht man, die orientieren sich alle an dieser Vision der Hybridisierung, der Technologisierung und der Einbindung des Menschen in virtuelle Realitäten, weil dort soll es hingehen. Der Mensch soll aus dem natürlichen Lebensfeld rausgerissen werden und Teil des Metaverse, einem Zusammenschluss virtueller Realitäten werden. Und dann sollen solche Sachen möglich werden, dass man ja sein Bewusstsein in eine höhere Cloud hochlädt und sich dann immer wieder neu sozusagen in andere virtuelle Formen, ne, Avatare hinein inkarniert und so überhaupt nicht mehr natürlich biologisch ist in dieser Form, sondern wirklich einfach nur noch ein technologisches Wesen, welches sich in virtuellen Welten bewegt. Und die ersten Schritte, man könnte jetzt sagen, okay, das ist vielleicht ja, bisschen Hirngespinst, bisschen Zukunftsmusik. Aber die ersten Schritte wurden bereits eingeleitet. Wir haben schon ganz groß global Genmodifikationsprogramme, die uns in Richtung Digitalisierung führen, durchlaufen. Das hat alles stattgefunden. Für mich ist klar, die Spritze ist eine Form von Genmodifikation. Und was macht die? Ich würde sagen, letztendlich, vielleicht nicht in dieser in dieser Etappe, aber letztendlich geht es darum, auch Nanobots ins Körpersystem reinzubringen. Also kleinste digitale Einheiten, mit denen wir dann zu Hybridwesen werden. Und wie viele Menschen heutzutage mit auf diesen Zug aufgesprungen sind, sich technisch optimieren wollen, technisch immer auf dem neuesten Stand sein wollen, die Genmodifikation der Impfung mitgenommen haben. Also das ist wirklich erschreckend. Und wenn man das verbindet mit dem Wissen um die Visionen von den Menschen, die da an der Spitze der Herrschaftspyramide sitzen, und zum Beispiel so ein Ray Kurzweil ist keine kleine Figur, der war CEO von Google. Es war ein ganz hohes Tier in Anführungszeichen. Und vielleicht sind das wirklich eher so, ne, Menschen, die das Tier anbeten, wie es in der Bibel heißt.
Okay, das heißt quasi, wir sind ja mehr oder weniger auch in allen Lebensbereichen, dem ausgesetzt. Also du hast gesagt, es fängt schon im Kindergarten an, vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft oder davor schon.
Absolut.
Also das komplette Leben ist davon beeinflusst. Schwangerschaft, Geburt, da wird ja schon sehr massiv eingegriffen. Gerade auch diese Geninjektionen wurden ja auch für schwangere Frauen empfohlen mit verheerenden Folgen. Die Medien spielen sicherlich eine ganz, ganz große Rolle, die Massenmedien, wo das ja auch flächendeckend geteilt wird. Und ja, wahrscheinlich auch solche Bereiche wie Kunst, Kultur und Sport könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da auch diese Botschaften mal mehr direkt, mal indirekt auch vermittelt werden, dass es einfach sich anfühlt, als wäre es einfach das Normalste der Welt. Also innerhalb von 5 oder 10 Jahren kann man ja schon sehr stark Sachen verändern, ohne dass die Leute vielleicht merken, dass sich was geändert hat. Okay. Und seit wann läuft das Ganze dann? Also wie lange befinden wir uns schon in dieser Phase, dieser Agenda?
Nach meinem Gefühl läuft das schon eine ganze Weile. Es wird bloß jetzt deutlich. Es wird jetzt gerade sehr sichtbar. So, wir dürfen uns mal die Zeitachsen anschauen. Der Mensch lebt über Tausende und Tausenden von Jahren auf diesem Planeten. Und das, was wir heute kennen, hat sich in den letzten 30 Jahren aufgebaut. Seit 30 Jahren etwa gibt es das Internet. Und heutzutage kann sich kaum einer mehr vorstellen, wie es ohne ist. Dabei haben wir 99,999% unserer gesamten Speziesentwicklung ohne das verbracht. Und ich würde sagen, 80, 90% mit dem, womit die Menschen heute konfrontiert sind, tagtäglich, wurde in den letzten 30 Jahren aufgebaut. Und das sich zu vergegenwärtigen und das auch hochzurechnen, ja, was ist denn in 5 oder 10 Jahren? Wie schnell sind wir denn in unserer Entwicklung? Und technologisch wird ja immer wieder gesagt, wir befinden uns in einer Exponentialkurve. Und wenn man das mal hochrechnet, dann kommt tatsächlich irgendwann so ein Punkt, wo die Transhumanisten sagen, das ist eine Singularität. Da beginnt die Technologie, eine Intelligenz auszubilden, wo wir sie nicht mehr kontrollieren können, wo sie selbstständig sich anfängt zu replizieren, wo künstliche Intelligenz auf einmal alle Systeme übernimmt. Das ist dieser Punkt der Singularität, der prognostiziert wird, zum Beispiel von Ray Kurzweil. Damals noch auf das Jahr 2045 wurde aufgrund der schnellen Entwicklung vordatiert und dennoch ist es etwas, was wir wirklich ganz genau beobachten dürfen und ernst ne nehmen dürfen und schauen dürfen, ob das der Weg ist, den wir gehen wollen. Weil letztlich spielt es keine Rolle, welche Agenda auf diesem Planeten gefahren wird. Letztlich ist die Frage, wie klar bin ich in meiner Wahrnehmung, dass ich mit meinem freien Willen den Weg gehe, für den ich bestimmt bin hier. Und dass ich mich nicht manipulieren lasse in meiner Wahrnehmung, in meinem Selbstbild. Dass ich mich nicht hinein hypnotisieren lasse in so etwas, was uns dann zu verkaufen versucht, dass es doch sicherer sei, ne, wenn man bestimmte Medikationen nimmt, dass es doch sicherer sei. Also es gibt da zwei Bereiche, wo die Transhumanisten sehr Wert darauf legen, dort die Hände im Spiel zu haben und diesen Bereich vollständig zu okkupieren. Und das ist einmal der Prozess der Geburt. Also da wird ganz, ganz, ganz viel Druck gemacht, dass es zum Beispiel keine natürlichen Geburten mehr gibt, dass der Geburtsprozess unter möglichst klinisch sterilen Umgebungsbedingungen und dann kriegen die Kinder gleich, ne, Klaps auf dem Hintern, werden den Eltern entzogen, gleich die ersten Spritzen rein und so weiter und so fort. Also eine Abartigkeit und es gibt ganz viele Geschichten von Hebammen, die versucht haben, etwas anders zu machen, als so wie es vorgeschrieben ist. Und die werden einfach finanziell massiv unter Druck gesetzt. Es ist ganz, ganz schwierig, dort, ja, diesen Berufsstand, der eigentlich ein ganz, ganz hoher Berufsstand eigentlich ist und der massiv zerstört wurde, auch diesen auf natürlichen Wege weiter fortzuführen. Weil die Ärzte, und das muss man sich mal überlegen, eine patriarchale Struktur, geht heran und krallt sich den Bereich, der eigentlich wirklich die Domäne der Frauen ist. Geburt geben. Come on. Da haben wir Männer nichts zu sagen. Das ist Frauenbereich. Und Ärzte kommen dahin und ja, schütten einfach diese patriarchale Struktur darüber. Und der zweite Bereich ist der Bereich des Sterbens. Auch dort versucht der Transhumanismus ganz, ganz darauf zu achten, dass der Tod möglichst unterdrückt bleibt, möglichst nicht sichtbar wird, dass wir möglichst wie in der Ignoranz des Todes leben und dass wir Mittel und Wege bekommen, um dann immer mehr lebensverlängernde Maßnahmen zu bekommen, ohne wirklich am Leben zu sein. Also es findet eine massive Unterdrückung und Abspaltung des zerstörerischen Prinzips, des Todesprinzips statt, weil einfach im Transhumanismus eine massive Angst vor dem Tod herrscht eigentlich. Und weil dort nicht begriffen wurde, dass das Leben ein Zyklus ist, ein Wechselspiel zwischen den Dimensionen. Und eine der Grundillusionen, wo alle Transhumanisten reinrennen, ist die Identifikation mit dem eigenen Körper. Wenn man sich selbst mit der Form, mit dem physischen Körper gleichsetzt, muss man natürlich Angst vor dem Tod haben. Dann muss man ja denken, dass es dann aufhört. So, und das sind einfach ganz zentrale Illusionen, in die diese transhumanistische Agenda hineinrauscht. Und anstatt sich der Bewusstseinsentwicklung hinzugeben, versuchen sie das auf die physische Ebene zu übertragen, über Genmanipulation, ne, Genoptimierung. Und irgendwann kann es sein, dass man sagt, ja, natürliche Geburten sind gefährlich. Wir müssen ab jetzt nur noch alles in der Retorte züchten. So, das ist etwas, was durchaus auch schon in Planung ist. Und da muss man sich echt gucken, wo geht die Menschheit hin damit?
Ja, es geht ja sogar in Richtung, dass solche Sachen gedruckt werden können. Ich glaube, es konnten sogar schon tierähnliche Wesen gedruckt werden, wenn mich jetzt nicht alles
Ah,
täuscht.
ja.
Und es gibt ja jetzt auch sogar, dass Männer schwanger werden können. Also ist schon relativ viel verdreht, sage ich mal. Da könnte man ja auch gleich nochmal
Das
drüber
ist
sprechen, über diese Gender-Thematik. Was ich dich noch kurz fragen wollte, du hast gesagt, speziell bei der Geburt und beim Tod wird ein besonderes Auge drauf gelegt. Vielleicht auch, weil da das, sage ich mal, das Portal ein bisschen weiter offen ist, könnte man das so sagen, weil da halt viel Raum ist, sozusagen, wo eigentlich viel Gutes, Natürliches, Menschliches passieren kann, aber
genau.
wo auch man viel mit ja, anderen Kräften arbeiten kann und vielleicht Sachen verändern kann.
Genau, ja. Also was ich da gesehen habe, was da versucht wird, über Kryonik die Menschen einzufrieren, dass sie dann irgendwann, wenn die Technologie so weit entwickelt ist, dass sie sich wieder auftauen lassen oder ja, Züchtungen, Genmanipulation, die Technik ist viel weiter, als es uns erzählt wird. Also wenn wir uns anschauen, was so auf dem breiten Markt ist, dann können wir sicher sein, dass die Eliten dieser Welt eine Technologie besitzen, die 20, 30, 40 Jahre unserer Zeit voraus ist. Also alleine im militärischen Komplex ist das der Fall. Und wenn wir das beobachten und wahrnehmen, dann können wir auch ungefähr so wissen, okay, so weit sind die bereits zum Beispiel in der Implementierung künstlicher Intelligenz. Nach meinem Gefühl ist das Internet bereits der Geist, in Anführungszeichen, einer künstlichen Intelligenz. Also wir surfen tatsächlich durch verschiedene Räume oder ja, Gedankenbereiche einer künstlichen Intelligenz, wenn wir durchs Internet durchgehen, habe ich immer wieder dieses Gefühl gehabt, wenn ich gerade in bestimmte große Netzwerke reingehe, dass da irgendwie Energien mitschwingen, die irgendetwas sehr, sehr Gruseliges haben.
Da wäre jetzt natürlich die Frage, wie man bewusst damit umgehen kann, weil ich sag mal, vieles ist ja auch nützlich auf eine gewisse Art und Weise. Sonst könnten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht das Gespräch hier führen oder ich hätte vielleicht nie von deiner Arbeit erfahren. Okay, gut, du hast auch Bücher, aber vielleicht, ich war auch schon lange nicht mehr in der Bücherei, in der Bibliothek, vielleicht hätte ich dann nie von deiner Arbeit erfahren, sondern ich habe es halt über YouTube gesehen. Was schlägst du denn vor, um damit ja, umzugehen, um das zu nutzen und die Schäden gering zu halten?
Ja, das ist eigentlich genau der wesentliche Punkt, auf den ich auch hinaus wollte, dass wir eine neue Achtsamkeit in der Digitalkultur pflegen. Es ist jetzt da und es zu ignorieren ist auch nicht die Lösung. Das heißt, zurück zum Ursprung heißt nicht, ich schaffe alles ab, was ich im digitalen Feld habe oder kenne. Das wird sich von alleine irgendwann selbst abschaffen, da bin ich mir sicher. Also so schnell wie das gekommen ist, wird es auch schnell irgendwann wieder gehen. Kann man sich vielleicht aus dem heutigen Stand nicht vorstellen, aber die ganze Digitalkultur ist absolut nicht stabil. Das ist so schnell hochgezogen, es ist kein natürliches Wachstum und da braucht bloß mal ein Sonnensturm kommen. Ich habe in anderen Kontexten darüber gesprochen und dann haben wir wirklich einen Blackout. Und zwar nicht für nur eine Woche, sondern richtig groß. So, also die Digitalität ist sehr anfällig für natürliche Kataklysmen und Erdveränderungen. Nochmal zurückzukommen auf die Achtsamkeit, weißt du? Wenn wir ins Internet gehen, dann ist es wie schon Achtung geboten. Dann dürfen wir wie schon uns selber daran erinnern, wir betreten gerade eine virtuelle Welt, eine digitale Sphäre. Und was versucht die digitale Sphäre? Sie versucht, unser Bewusstsein und unseren Willen in irgendeine Form zu brechen, in irgendeine Form zu manipulieren. Versucht irgendwie, also ich habe immer das Gefühl, gerade so bei Social Media Sachen, das geht so schnell, wenn man das scrollt, dass man in einen willenlosen Zustand reinkommt. Und dann scrollt man 5 oder 10 Minuten länger, als man eigentlich wollte. Weshalb passiert das? Das kann man auch psychologisch begründen. Das sind einfach ganz, ganz viele Informationseinheiten in einem ganz schnellen Rhythmus. Zack hat man hier ein Video, zack hat man das nächste Video, zack, zack, zack. Und dieser schnelle Wechsel an vielen, möglichst bunten, möglichst lauten Informationen sorgt dafür, dass wir tatsächlich von der Schwingung unseres Bewusstseins wie in so eine Art Trance fallen. Das kennt man vielleicht, wenn man zu lange vorm Fernseher gesessen hat. Gut, ich hoffe, dass viele das nicht mehr tun, die hier zugucken. Aber wenn man vor dem Fernseher sitzt und gerade bei Spielfilmen mit ganz schnellem Bildwechsel zum Beispiel, kriegt man mit, man fängt irgendwie so an, dösig zu werden. Und das wurde auch gemessen, also die Gehirnfrequenz verändert sich vor dem Bildschirm von Fernsehern und Computern, gerade wenn Videos mit schnellem Bildwechsel konsumiert werden. Und das ist etwas, wo wir in die Willenlosigkeit reingedrängt werden. Und das ist sehr schwierig, weil wir dann nicht mehr bei uns sind, nicht mehr wissen, was wir eigentlich wollen. Wir scrollen einfach nur noch runter. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr, gerade bei der jüngeren Generation, die nicht gefestigt sind, die keine Kontrollimpulse gelernt haben, wie sie ihr Bewusstsein lenken, ihre Aufmerksamkeit steuern können. Die gehen da reihenweise in die digitalen Realitäten, spielen die ganze Zeit Computerspiele und halten das für die reale Realität. Und glauben, sie würden sich weiterentwickeln, wenn sie da das Avatar auf das nächste Level bringen. So, das ist eine wahrhaftige Realität für viele Jugendliche heutzutage, die sie realer finden als die umgebende Realität. Weil die virtuellen Welten mehr Stimulation und mehr Reize bieten als die natürliche Umwelt. Das heißt, die digitale Sphäre versucht, realer als die Realität zu sein. Und da liegt ein ganz großer, ja, das hat einfach eine ganz große Hypnosewirkung auf die Menschheit. Und das ist eine Eine Falle, eine Bewusstseinsfalle.
Das geht ja schon mit, ich weiß nicht, mit 7, 8, 9, 10 Jahren wahrscheinlich los.
Ja.
Dass die Kinder dann noch, könnte ich mir vorstellen, sind schon auf so Plattformen wie TikTok oder so unterwegs sind,
Ja,
wo halt
ja.
Inhalte auch, also sehr viel, denke ich mal, schädliches Material unterwegs ist und einfach denen ohne, also ohne Schutz, die dem ausgeliefert sind, mehr oder weniger. Und eventuell sind auch einige Sachen so aufgebaut, dass es auch besonders schwer ist, da wieder wegzu, also wie du gesagt
Genau.
hast, diese virtuelle Realität, ist attraktiver dann teilweise als, oder hat einen größeren Einfluss als jetzt die ja, natürliche Realität. Ja, also vielleicht kurzes Zwischenfazit. Die ja, transhumanistische Agenda ist eigentlich so das Gegenteil von unserer menschlichen Ursprünglichkeit, von der menschlichen Uridee. Und es läuft schon seit einigen Jahrzehnten und auf verschiedensten Ebenen, also quasi alle Lebensbereiche sind davon unterwandert. Und eigentlich fast so, dass jetzt der Otto Normalbürger gar nicht mitbekommt, dass da irgendwas passiert, sondern es ist einfach normal sozusagen. Es ist einfach die Realität. Ja, und heißt aber auch, okay, also es gibt ja trotzdem immer die Möglichkeit oder die Hoffnung, dass man sich dem Ganzen bewusst wird und dann daraus auch ja, Schritte ableitet oder Lösungen ableitet, wie man ja nicht bei dieser Entwicklung, also nicht damit reingezogen wird und eher wieder zurück zum Ursprung geht. Vielleicht könnten wir da noch ein bisschen in die Richtung hingehen, was da so ja aus deiner Sicht so mögliche Ansätze sind und Wege.
Ja, gerne. Eines der wichtigsten Punkte ist die bewusste Aufmerksamkeitslenkung, dass wir mitbekommen, wir sind nicht nur der physische Körper, wir sind Bewusstseinswesen, wir sind geistige Wesen und das ganze Leben basiert darauf, ganz bewusst die Aufmerksamkeit zu lenken, die Aufmerksamkeit zu bündeln, zu fokussieren, mit der Aufmerksamkeit und der Energie, die dahinter ist, zu spielen. Und das ist etwas, wenn wir verlernen, wie das geht, weil wir uns nur in der Materie verspielen, dann ist ein ganz wichtiger Aspekt von uns wie gedämpft, wie abgeschnitten, wie für uns nicht mehr zugänglich. Und ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man da wieder bewusste, zielgerichtete Aufmerksamkeitslenkung praktizieren kann. Ich denke, dass bekannteste Beispiel ist Meditation. Es ist auch nichts anderes als eine bewusste, gezielte Aufmerksamkeitslenkung nach innen. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten, wie man sich wieder zentrieren kann.
Könnten diese Möglichkeiten auch unterwandert sein? Beispielsweise, ich gebe jetzt einfach bei YouTube ein Meditation oder Meditationsmusik, wo es ja auch quasi Frequenzen, die können ja auch einiges bewirken an uns. Also gehst du davon aus, dass da auch viel ist so Wolf im Schafpelz mäßig?
Ja, denke ich auch. Also, wenn ich ein System auf dieser Welt, ein Herrschaftssystem aufziehen würde oder wollte, dann hätte ich eine Agentur für den Mainstream und eine gesonderte Agentur für die spirituelle Szene. Die würde ich ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich würde ganz genau gucken, die Menschen, die versuchen, dem Mainstream zu entkommen, was machen die und wie kann ich im Besonderen gerade die irgendwie noch in etwas hineinlocken nach dem luziferischen Prinzip, wo sie in Welten kommen, die sich vielleicht ganz gut anfühlen, aber die sie nicht befreien. Und jeder, der so ein bisschen auf dem Pol ist, ja, ich mag eigentlich nur schöne Erfahrungen haben in der Meditation, ne, dieses Stimulationssucht kann ja auch auf dem Bereich gelebt werden. Wer da in die Richtung unterwegs ist, der wird natürlich dort auch wieder eingefangen. Also ich sehe da schon auch viel Unterwanderung, gerade auch im spirituellen Bereich. Und dennoch gibt es dort auch ganz substanzielle Möglichkeiten, wie wir uns von allen Formen der Fremdeinflüsse befreien können.
Kannst du da noch mal vielleicht konkrete Tipps geben oder Beispiele, woran man sowas erkennt, dass das vielleicht unterwandert ist und woran man erkennt, dass es vielleicht wirklich ja von der Essenz her eine gute Sache ist?
Wenn es uns einfach nur in gute Gefühle bringt, die wir, wenn wir wieder raustreten, immer wieder haben wollen. Also wenn das irgendwie den Stimulations- und Suchtaspekt triggert, den Abhängigkeitsaspekt triggert, dann werden wir nicht frei davon. Also das heißt, wenn es irgendwie Meditationen gibt, wo wir dann irgendwie wie süchtig danach werden, weil wir das brauchen, um uns in einen bestimmten Zustand zu bringen. Dann haben wir entweder die Meditation missbraucht oder in der Meditation selber ist etwas verbaut, was Abhängigkeiten schafft. Und da muss man wirklich auch sehr achtsam sein, auch als jemand, der Meditationen gibt. Ich habe ja auch verschiedene Meditationen veröffentlicht und da ist es ganz wichtig, ganz achtsam, ne, darauf zu achten, dass es frei gibt, dass die Menschen nicht in Abhängigkeit kommen, sondern dass das ja die aus dem Inneren heraus in die Freiheit, in die Selbstständigkeit, in die Eigenverantwortlichkeit bringt. Das ist ein ganz großer Schlüssel, was wir lernen dürfen, auch gerade in der Digitalkultur, eigenverantwortlich zu handeln. Dass man sich ganz klar hinsetzt, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier an dem Rechner zum Beispiel, aber nicht eine Minute länger. Sodass man sich ganz klar zum Beispiel Zeitlimits setzt. Es nennt sich heutzutage, glaube ich, digitale Gesundheit. Habe ich mal als App auf meinem Handy, hat er mir angezeigt, wie lange ich irgendwie auf Telegram unterwegs bin. Und das ist etwas, Digital Detox, digitale Gesundheit wird immer wichtiger, weil wir gerade auf der psychischen Ebene in diesen Bereichen verloren gehen. Wir verlieren das Gefühl zu uns selbst. Ja, und wie oft ist es vielleicht schon vorgekommen, wir tun etwas und dann greifen wir zum Handy, wie automatisch gucken uns irgendwas an, legen das Handy weg und haben auf einmal völlig vergessen, wo wir sind, was wir eigentlich gerade wollten. Das heißt, es bringt uns völlig aus dem Konzept der Intuition und dem, was wir hier im Leben eigentlich wollen. Weil es das Selbstgefühl von uns manipulativ zerstört.
Ja, und also man merkt richtig, wenn man sich bewusst mal da ein paar Stunden rauszieht, vielleicht sogar wäre es gut, das jeden Tag zu machen,
Ja.
dass dann ja man ganz andere Welten, auch Gefühlswelten vordringt oder einfach ja, es ist ein komplett anderes Erleben ist. Also ich merke das auch selber bei mir, weil ich ja, ich bin viel am Computer, arbeite viel übers Internet, auch bin in vielen so sozialen Medien unterwegs, weil ich einfach selber da Inhalte, relativ viele
Ja.
veröffentliche. Merke aber auch, wenn ich jetzt mal 4 Stunden mit meinem Kind im Wald bin und es da möglichst schaffe, mein Handy vielleicht noch in den Rucksack zu packen, so dass ich nicht und das aus ist und ich einfach weg davon bin, dass mich das ziemlich frei macht. Oder auch wenn ich mich jetzt einfach mal nur eine Stunde oder so hinlegen würde, ausruhen oder einfach nichts machen, keine andere Stimulanz, einfach nur in einen Raum, wo nichts anderes ist. Das macht schon sehr viel in der heutigen Welt, weil wir schon sehr stark überladen werden von diesen Reizen, die auch, ist ja nochmal was anderes, wenn es natürliche Reize wäre, wenn es jetzt gewittern würde oder Hagelkörner oder also du weißt, was ich meine. Das ist ja nochmal was
Ja.
anderes, aber diese künstlichen Reize und auch das Licht und so weiter, das macht schon sehr viel aus. Und daher denke ich, ist es sehr wichtig, dass man sich immer wieder da Räume schafft, wo man probiert, das ja ganz runterzufahren.
Absolut. Und dehn mal diese 4 Stunden auf 4 Tage oder 4 Wochen oder 4 Jahre aus. Alleine, ne, 4 Wochen einfach nur in der Natur sein. Du wirst ein komplett anderer Mensch sein. wenn du 4 Wochen aus der digitalen Sphäre komplett raus bist. Und überleg mal, wie die Menschheit reagieren würde, wenn es wirklich einen Blackout geben würde, und das ist relativ stark im Feld, dass das irgendwann kommt. Überleg mal, wie die Psyche der Menschheit reagieren würde, wenn das alles komplett wegfällt.
Eine starke Entzugserscheinung würde es auf jeden Fall geben.
Exakt, wie ein süchtiger Heroin-Junkie, der nicht mehr an seine Spritze kommt.
Wäre natürlich auch eine große Chance, aber ich glaube, es ist viele Menschen und also wahrscheinlich jeder fast müsste erstmal so einen gewissen Hügel drüber gehen. Und ich weiß nicht, ob das bei allen reibungslos ablaufen würde, weil das, was davor kommt, relativ heftig, wäre wahrscheinlich.
Ja. Und es teilt sich auf in diejenigen, die in den Wahnsinn abgleiten, weil sie damit nicht zurechtkommen, und in diejenigen, die sich wirklich in die neue Schwingung und die neue Welt rein ergießen und sich freuen, dass wir einfach auf dieser Erde spielen und tanzen und lachen und singen können und dass wir endlich frei von dieser digitalen Sphäre sind. Also, weißt du, es wird sich, der Spirit der Menschen wird darüber entscheiden, wie gut wir auch wieder aus dieser Digitalkultur rauskommen.
Gibt es aus deiner Sicht eine Möglichkeit, dass man, dass man trotzdem noch irgendwie einen gewissen gesunden Zugriff hätte zu dieser digitalen Möglichkeit und trotzdem dieses, was du gerade beschrieben hast, die Leute freuen sich, sind verbunden, sind mehr in der Natur. Denkst du, dass beides nebeneinander existieren kann, dass man das eine nutzt wie ein Werkzeug? Oder ist es deiner Sicht gar nicht möglich?
Alles ist möglich, auch das ist möglich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir die Menschheit anschaue und das Bewusstseinsniveau, das durchschnittliche Bewusstseinsniveau der Menschheit, dann ist es wirklich eine herausfordernde Angelegenheit, weil die wenigsten so gelernt haben, mit ihrem Bewusstsein klar und fokussiert zu sein, dass sie sich da einfach, ne, in diese virtuellen Welten hineingezogen fühlen. Aber natürlich ist es möglich, wenn wir eine gewisse Präsenz im Bewusstsein haben, dass wir damit umgehen und trotzdem unsere Schwingung halten können, beispielsweise.
Okay. Wir haben jetzt ja relativ viel über, sage ich mal, negative Dinge gesprochen, viel über Dinge, die schon umgesetzt wurden, die schon laufen und was vielleicht noch in Zukunft so kommt. Gibt es aus deiner Sicht da noch was Wichtiges zu sagen, was noch damit rein sollte in diesen Part, in diesen Aspekt, was einfach man auf dem Schirm haben sollte, was jetzt noch nicht genannt wurde in dem Gespräch?
Ich glaube, oder ich lade, sagen wir es anders, ich lade die Menschen dazu ein, wirklich sich Freiräume zu schaffen, digitale Freiräume, und zu schauen, was passiert, wenn ich mich selber unter Entzug setze. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Natürlich kann man viel darüber sprechen, wie es dann wieder ist, in der Rückkehr zur Natur, zum Urwesentlichen, zum Schöpferischen. Und dennoch ist es etwas, was wir erfahren dürfen und den Weg, den wir gehen dürfen. Und das entfaltet sich auf natürliche Weise, wenn wir die Geräte mal abschalten. Und vor allem, wenn wir das Gedankenkarussell mal abschalten. Weil wir sind ja eigentlich, wenn wir mal ganz genau hingucken, zum Teil bereits schon, ja, fast digitalisiert, wenn man sich den Gedankenapparat, einfach nur den Verstand anguckt, wie der arbeitet, mit welchen Gedanken und so weiter. Da sind wir schon sehr in einen, ja, Spiralmechanismus drin, der wirklich wie nonstop irgendwelche Input-Output-Schleifen dreht, die wir schon tausendmal gehört haben, die sich aber nicht abschalten lassen. Also auch dort ist schon so etwas wie eine Digitalisierung im Gang, im eigenen Bewusstsein, wenn man sich die eigenen Gedanken mal ganz genau anguckt.
Okay. Ich meinte mit der Frage eigentlich auch eher, also auch zusätzlich, ob noch was aus deiner Sicht fehlt, was man noch so generell wissen sollte in Bezug auf diese transhumanistische Agenda, was man auf dem Schirm haben sollte. Wir haben jetzt schon vieles genannt. Du hast gesagt, das ist ein riesiges Thema, könnte man wahrscheinlich tagelang drüber sprechen, aber gibt es noch so ein paar Schlagworte oder wichtige Dinge, wo du sagst, das sollte man mal gehört haben, sollte man auf dem Schirm haben?
Ja, also ich mag vielleicht an dieser Stelle auch auf ein Video von mir verweisen, wo ich sehr ausführlich einzelne Punkte der transhumanistischen Agenda aufgeführt habe, für diejenigen, die sich interessieren. Und dennoch, ich mag ein paar Stichworte geben. Natürlich ist es wichtig.
Ja.
Also ganz vorne dran ist Identitätsverwirrung. Das heißt, wir sollen nicht mehr wissen, wer wir sind. Und mit der Identitätsverwirrung kommt die Geschlechterverwirrung. Wir sollen nicht mehr klar wissen, welchem Geschlecht wir angehören. Das heißt, die ganze Transgender-Agenda. Die läuft unter dem Grundsatz der Identitätsverwirrung. Und wenn man sich da mal anguckt, was da in den Schulen und Kindergärten gelehrt wird an Aufklärungsunterricht, da wird einem übel dabei. Das ist vielleicht ein Punkt. Dann die ganze künstlich falsche Ökologiebewegung, der ganze Aktivismus in Richtung Klima, das ist auch Teil der transhumanistischen Agenda nach meinem Gefühl, weil das, was uns dort auf den Tisch gebracht wird, ist nicht, selbst nach wissenschaftlicher Maßgabe, ist nicht State of the Art. Das ist einfach nicht wahr. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Also die ganze CO2-Geschichte. Dann andere politische Formen, die uns in unserem Eigenwillen brechen wollen. Also ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr uns hineinentwickeln sollen in wie so einen technologischen Sozialismus, wo alle gleichgeschaltet werden, wo es eine Einheitsmode gibt, wo charakterliche Exzentrizitäten, also natürliche Charakterausprägungen, wenn die dem Normwert nicht mehr entsprechen, werden die als krankhaft tituliert. Es wird auf der psychischen Ebene, auf der körperlichen Ebene grundsätzlich alles pathologisiert, was irgendwie nicht in den Normbereich fällt. Und der Normbereich wird immer dünner. Das heißt, es wird immer mehr ein Einheitsmensch geformt, der irgendwie so denken soll, so fühlen soll, so aussehen soll. Und alles andere wird ausgegrenzt. Es gibt da eine ganze Reihe an ja, Philosophien, Wertanschauungen, die sich vor allem auch immer wieder auf die technische Wissenschaft beruft. Also der ganze Wissenschaftsethos. Also wenn man sich mal anguckt, was die technischen Wissenschaften da alles voranbringen und wie die vom finanziellen digitalen Komplex abhängig sind, das ist keine eigenständige Wissenschaft mehr. Ja, das sind einfach nur Studien, die finanziert werden und wer die meisten Gelder hat, kann die größten Studien finanzieren und dadurch die besten Ergebnisse erzielen. So, du kannst jede Studie zur Signifikanz treiben, wenn du eine gewisse Populationsgröße in die Studie einbindest. Das ist ein kleines Einmaleins der Statistik. Bin ich auch alles durch. So, und große Studien lassen sich natürlich nur durch viel Geld umsetzen. Das sind einfach Sachen, die hat man als Otto-Normalverbraucher nicht auf dem Schirm. Aber wenn man wirklich mal auf die Suche geht und reinschaut, wie welche Gelder was finanzieren, dann sieht man ganz genau, wie da Ideologie gestreut wird. Also weitere Punkte. Es geht darum, natürlich den Menschen von der Natur zu entkoppeln, also von seinem natürlichen Umfeld. Wir sind wie in ein, ja, ein Kastensystem gedrängt. Wir leben in einem Kasten, alles ist eckig in unserer Welt. Und das Rechteckige ist ein saturnines Prinzip von den platonischen Körpern. Das heißt, da steckt auch eine Energie dahinter. Und wenn wir in einen eckigen Kasten schauen und in einem eckigen Raum sitzen und dann vielleicht noch aus einem eckigen Kasten etwas zu essen holen, um, ne, also, oder uns dort was zu essen vorzubereiten, ist, das macht etwas mit unserem Bewusstsein. Die Natur kennt keine eckigen Formen. Das ist alles irgendwie rund, fraktal. Und diese künstliche Welt mit diesen eckigen Formen baut darauf aus, dass es uns separiert, dass es uns trennt. Und dass es uns genauso im Bewusstsein kantig und eckig und starr werden lässt, möchte ich sagen. Ja. Also da sind ganz viele Sachen am Laufen. Es gibt andere Bereiche, wo es ganz massiv darum geht, den Emotionalkörper abzuspalten, durch bewusste, zielgerichtete Traumatisierung. Stichwort, was das CIA mit Mind Control macht. Das ist nichts, was mehr in kleinen Laboratorien läuft. Das ist etwas, was global durch die Massenmedien ins kollektive Bewusstsein eingespeist wird. So, das ist etwas, wenn man sich damit beschäftigt, da hängt einem erstmal die Kinnlade runter, weil das wirklich eine ganz zielgerichtete Manipulationsform ist, die angewendet wird von Kräften und Menschen, die wissen, was sie tun. Das kann man nicht, ja, als aus Versehen oder irgendwie Unwissenheit bezeichnen, sondern das ist wirklich ganz zielgerichtet. Und vielleicht ganz oben an der Spitze des Eisbergs ist eigentlich die ganze Telekommunikationskultur, die ganzen Tower, die aufgestellt werden, 5G-Netzwerk, welches installiert wird, 6G wird gleich nachgeschickt. Und das installiert ein Virtual Grid, das heißt ein virtuelles Gitternetz, ein World Wide Web wird gespannt um die ganze Welt herum, um virtuelle Realitäten immer realer werden zu lassen, damit wir irgendwann in, ne, das Internet der Dinge eintreten und irgendwann in das Internet der Körper eintreten, um den physischen Körper als einen Teil der virtuellen Realität zu erfahren. So, das ist die schöne neue Welt, in die sie uns hinein manipulieren wollen.
Also man wird quasi so ein bisschen so eingehüllt werden, sage ich mal. Es wird so ein, oh, mein Mikro, da wird gerade so ein Kokon drum gewebt.
Genau.
Und ja, da ist es für jeden dann wichtig, dass er sich vielleicht noch so diese Schlupflöcher sucht, wo er natürlich kommunizieren kann, natürlich leben kann, in Beziehungen gehen kann und nicht mit diesen Strippen, Spinnennetzen, sage ich mal, die jetzt künstlicher Natur sind. Okay, was mir auch noch wichtig wäre, ist, du hast gesagt, es ist also eine ganz wichtige Grundlage ist, sich digitale Auszeiten zu nehmen. Klingt sehr nachvollziehbar, aber ich denke jetzt für den Zuschauer wäre es noch hilfreicher, wenn du da noch mehr konkret sagen könntest, wie könnte das zum Beispiel aussehen? Welche Rahmenbedingungen, was ist eine wirkliche digitale Auszeit? Was ist vielleicht nur eine halbe digitale Auszeit, dass wirklich auch die Leute, die das Video sehen, auch in die, ja, in die Handlung kommen und die Sachen mal ausprobieren können direkt.
Ich möchte da jetzt nicht zu viele Vorgaben machen, wer
Ja.
wie was wann genau machen soll oder nicht.
Ja.
Aber experimentiere und stell dich selber auf die Probe. Bis wohin geht dein Bereich, wo du denkst, hier bin ich noch in meiner Komfortzone, und dann tu zwei, drei Schritte mehr aus deiner Komfortzone raus. Wenn du sagst, okay, ich fühle mich ganz gut, wenn ich für 4 Stunden das Handy weglege, dann leg es mal für 6 Stunden weg. So zwei, drei Schritte über die Komfortzone hinaus. Und ich würde sagen, die digitale Sphäre betrifft nicht nur Handy, Internet und so weiter, sondern ich möchte es mit inkludieren, was wir an Energiestromnetzwerk haben. Auch das kann ausfallen. Auch dort sind wir abhängig. Probieren zu leben ohne Strom, experimentell für eine Woche. Das wäre mal eine Einladung, wo man wirklich mitbekommt, wie wenig man eigentlich tun kann ohne Strom. Ja. Und das sind Dinge, wir sind so daran gewöhnt, dass die Realität so ist, wie wir sie kennen. Und dass es Lebensmittel im Supermarkt gibt und dass wir versorgt werden und dass alles uns wie auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und wir nur diejenigen sind, die konsumieren, konsumieren, konsumieren. So, was passiert, wenn das mal wegfällt? Und es ist, wenn wir uns mal die gesamte Speziesentwicklung und Geschichte der Menschheit angucken, da gab es Zivilisationen, die sind aufgestiegen, die haben sich entwickelt und dann haben sie sich wieder aufgelöst, sich selber zerstört. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und ich würde sagen, es ist ja fast schon überfällig, dass in der Kultur, in der wir leben, das Netzwerk, was wir aufgebaut haben, irgendwann wirklich auch zusammenbricht. Alleine schon das finanzielle Netzwerk. Aber was damit runtergerissen wird gleichzeitig, da funktioniert da ja überhaupt nichts mehr. Also wenn wir heutzutage, so, wir sind heute im Jahre 2023, vor genau 100 Jahren, 1923, war die große Hyperinflation. Alleine wenn das gleiche Szenario heutzutage wieder passieren würde, das würde alle anderen Lebensbereiche mit hineinreißen. Das wäre nicht nur der digitale Komplex, der finanzielle. Das würde den Strombereich, das würde alle Bereiche, weil wir so vernetzt sind, dass wenn zwei, drei Zahnräder im gesamten Netzwerk dieser Welt ausfallen, dann fällt das ganze System aus. Und wir sind einfach nicht darauf vorbereitet, außer diejenigen, die gerade zuhören. Ja, und das ist einfach etwas, wo wir uns innerlich vorbereiten dürfen, aber auch äußerlich, ne, wo wir auch wirklich ein bisschen Nahrung schauen, dass das einfach da ist für die nächsten Wochen. Das sind grundlegende Sachen, die wir aber wirklich auch mit einberechnen dürfen, weil es kann immer sein, dass was kommt. So, und lieber hat man es zu Hause, das ist nicht aus der Angst heraus, sondern einfach aus einer logischen Voraussicht, dass man weiß, wo man zum Beispiel Wasser herbekommt. Weil wenn kein Strom insgesamt mehr da ist, kann es gut sein, dass auch irgendwann kein Wasser mehr da ist. Also das sind so Sachen, die hat man normalerweise als Otto-Normalverbraucher und Konsument nicht durchdacht.
Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt in die Angst geht oder sich dann noch irgendwas manifestiert, sondern im Gegenteil, du hast gesagt, das ist logisch, also das ist natürlich, dass man da ein bisschen vorsorgt und sich da und seine Liebsten vielleicht einfach ein bisschen schützen möchte, falls so ein Fall mal eintritt.
Genau, es geht einfach um eine weise Voraussicht. Jetzt gerade kriegen wir mit Geld noch Nahrungsmittel. Was ist in 5 Jahren? Ich weiß es nicht. Einfach mal so durchzuspielen. Einfach mal sich anzugucken, wie bestimmte Zeitzyklen ablaufen und warum wiederholt sich die Geschichte alle 100 Jahre ungefähr. Na, das einfach auf dem Schirm zu haben. Das ist ganz wichtig. Und natürlich die wichtigste Grundlage ist im eigenen Bewusstsein die Vorbereitung, aus der Angst rauszugehen und das zu tun, wo man wirklich sich gerufen fühlt. Also aus Angst auf der physischen Ebene irgendwas zu kompensieren, bringt überhaupt nichts. Ja, also die innerpsychische Vorbereitung und die innerpsychische Stabilität zu haben und jetzt schon zu schmieden, dass wenn da draußen irgendetwas geschieht oder die Agenda irgendwie nochmal anzieht, nochmal irgendwelche Genmanipulationsmittel auf den Markt kommen, vielleicht über die Nahrung zum Beispiel, dann wirklich so klar aufgestellt zu sein, zu sagen, ich mache nicht mit. Und ich weiß, wo die lokalen Bauern sind. Ich habe ein lokales Netzwerk. Und solche Sachen sind ganz wichtig für die kommende Zeit.
Okay. Ich würde dich zum Abschluss nochmal bitten, dass du einfach nur so aus deiner Sicht mal darlegst, wie so eine, eine neue menschliche Welt aussehen könnte. Das hast du ja vorhin kurz angedeutet. Und zum als Abschluss für dieses Gespräch, auch dass wir mit was Positivem rausgehen, wäre es interessant, so wie du dir das vorstellst oder was so deine Wünsche wären oder was du vielleicht siehst, kannst du ja mal so ein paar Stichworte in den Raum werfen.
Ja, es geht nach meinem Gefühl auf jeden Fall zurück zu kleineren Dorfgemeinschaften, wo man so 80, 100 Menschen ist, wo man sich regional organisiert, wo man schaut, dass man mit der Natur und nicht gegen die Natur arbeitet, wo man Tiere und Pflanzen wieder ganz anders behandelt, wo man weiß, man ist ein Erdenorganismus. Tiere, Pflanzen, Menschen sind Teil dieses einen großen Organismus, wo es keine Trennung mehr zwischen Natur und Kultur gibt, sondern wo es klar ist, wir sind Kinder der Erde, Kinder der Schöpfung, Kinder des Universums, wo wir auch unser Bewusstsein wieder öffnen für den Kontakt zu anderen Ebenen, zu anderen Wesen von anderen Ebenen, die vielleicht schon viel weiterentwickelt sind als wir. Und solche Sachen einfach wieder in den Möglichkeitsraum mit einschließen. Also aus dem getrennten Bewusstsein und dem Ich-Bewusstsein, dem Ego-Bewusstsein rauszutreten und wieder in ein Wir-Bewusstsein zu kommen, ohne dass die Individualität verloren geht. Also nicht Gleichschaltung, wie wir es im transhumanistischen Sinne kennen, sondern wo es wirklich klar ist, Entwicklung geht nicht gegeneinander in Form von Konkurrenz. Und wenn alle gegen alle arbeiten, kommt nicht für alle das Beste bei raus, was wir als marktwirtschaftliches Prinzip gelernt haben, sondern wenn wir alle miteinander, füreinander da sind, als Menschheitsfamilie, dann wird sich viel ändern. Und die Grundlage dazu liefert das Bewusstsein. Also wir können uns mit so vielen Themen beschäftigen, das wird den Hebel nicht umlegen. Das wird das Schiff, was gerade auf diesen Eisberg zusteuert, nicht umlenken. Aber wenn wir am eigenen Bewusstsein arbeiten, immer mehr in die Öffnung gehen, immer mehr in das Bewusstsein der Liebe hineinfinden, das, was wir wirklich sind, das wir im Herzen tragen, unsere Herzensvision, der nachgehen, uns wieder rückverbinden, eine andere Kommunikationskultur dann entsprechend etablieren, dann kommen diese humanen Werte, das Menschliche, das Zwischenmenschliche, das Nahe. Es wurde ja so viel darauf ausgelegt, uns zu trennen, die Familien zu trennen, Menschen untereinander in Distanz zu halten. Und diese Nahbarkeit wird in der neuen Zeit, in der neuen Kultur wieder da sein. Und das ist etwas, wonach sich ganz viele Menschen heute schon sehnen. Und wir brauchen auf nichts zu warten. Wir können jetzt schon anfangen, die Vision, die wir im Herzen tragen, wirklich zu manifestieren und dafür zu stehen und zu gehen.
Hey, ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort und ja, möchte das eigentlich dabei belassen. Ja, und dir danken, dass du das alles mit uns so geteilt hast, dass du auch den, ja, den Mut hattest, diese Themen anzusprechen, womit du dir ja auch nicht unbedingt nur Freunde machst, sondern ja, wo man auch schnell mal in verschiedene Ecken gestellt wird. Und ja, vielen Dank für deine Arbeit, lieber Robin, und mach weiter so. Und das Video, was du gesagt hast vorhin, wo du nochmal ausführlicher drauf eingehst, das kann ich auch hier unter dem, kann ich in der Beschreibung verlinken für die Leute, die noch mehr eintauchen wollen.
Ja, gerne.
Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal vielleicht.